Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zu Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Herzlich willkommen zum Podcast Work Life Rebels. Ich bin euer Host Elisabeth Topinke und heute habe ich Dr. Martina Pesic zu Gast. Hallo Martina.
Hallo.
Wie immer stelle ich dich den Gästen erstmal ein bisschen vor, damit alle einen Eindruck kriegen, wen wir eigentlich hier vor uns haben. Dann starten wir mit den Schnellfeuerfragen, tauchen rein ins Thema, machen den Phrasenverdrescher und die Empfehlungen. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Super. Martina, die Vorstellung. Du bist Dr. Martina Pesic und bist Verhandlungsexpertin und hast sogar schon deine Promotion dem Thema Verhandeln, ganz konkret dem Thema Emotionen in Verhandlungen gewidmet. Dein Ansatz dabei ist Value Negotiating. Das heißt, es geht darum, den Gesamtwert, man könnte sagen, den Verhandlungskuchen zu vergrößern, sodass beide Seiten der Verhandlung langfristig profitieren. Als Verhandlungsexpertin bist du zu einem Großteil Verhandlungsführerin, Tandempartnerin oder unsichtbare Shadow Negotiator, also quasi dabei im Ohr. Außerdem bietest du Coachings und Trainings rund um das Thema Verhandeln an. Neben dieser Beratungstätigkeit lehrst du auch im Executive-Programm an der Universität St. Gallen, an der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht. Du bist offizielle LinkedIn-Top-Voice für Verhandlungsführung und bist regelmäßig als Keynote-Speakerin, Expertin und Gesprächspartnerin in Wirtschafts- und Führungsmedien gefragt. Wir kennen uns, weil ich ein Verhandlungstraining für Frauen bei dir besucht habe. Ja, das war wirklich hervorragend und ich musste dich danach einfach fragen, ob du nicht in den Podcast kommen möchtest. Und jetzt bist du da. Wunderbar.
Jetzt sind wir da, genau.
Martina, damit wir warm werden, starten wir mal mit den Schnellfeuerfragen. Was vereinbarst du denn in deinem Leben?
Ach, sehr, sehr viel. Sehr viel. Und tatsächlich jetzt, da wir ja in einem Schwerpunkt-Podcast hier sind zu Vereinbarkeit, ein Thema, über das ich eigentlich nie spreche und wo viele extrem überrascht sind, ja, ich habe zwei Kinder neben meinem stressigen Job oder mit neben meinem herausfordernden Job, ne, weil ich natürlich viel unterwegs bin und viel in schwierigsten Verhandlungen, wo einfach die Aussage, ja, mein Kind ist krank, ich muss zu Hause bleiben, einfach völlig undenkbar wäre. Und natürlich, jetzt fragt man sich, wie vereinbare ich jetzt mein Privatleben, also die Kinder und mich und meine Aufgabe, meine Berufung. Und ich habe tatsächlich einfach ein gutes System entwickelt. Ich habe sehr, sehr liebe Menschen im Hintergrund, die unterstützen, die auch im Freundeskreis wird immer gescherzt, Backup vom Backup. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass ich quasi meine Trainings halten kann, dass ich zu einer wichtigen Verhandlung, wo es halt um Existenzen geht, auch hinfliegen kann. Selbst wenn mein Kind jetzt kurzfristig in Anführungsstrichen, das kennen wir alle, Schnupfen kriegt oder mal gehüstelt hat und die Kita dann sagt, ach nee, das Kind muss jetzt leider zu Hause bleiben und zwar möglichst dann 2-3 Tage, weil sie könnte ja aus Versehen am zweiten Tag nochmal hüsteln. Ja, und das ist, also ich betreibe.
Sorry, dass ich lachen muss. Ich habe zu viele von diesen Situationen und diesen Anrufen selbst gehabt.
Ganz ehrlich, ich bin das Erste, die Kita ruft an und dann frage ich, ihre Tochter hin und her oder da ist das und das passiert. So, wie schlimm ist es denn wirklich? So, ist das irgendwas, wo sie ins Krankenhaus muss oder ist einfach nur eine Information? Eigentlich eher eine Information. Das heißt, dann muss ich sie also jetzt nicht holen. Ne? So, nee. Na, wahrscheinlich würden die Eltern sofort aufspringen, so, mein Kind hat irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ist einmal kurz hingefallen und hat sich ein bisschen quasi ein Knie, hat jetzt, keine Ahnung, eine Minischramme am Knie. Ich muss das Kind jetzt holen, alles stehen und liegen lassen. Und dann denke ich mir halt auch, nee, das gehört zum Kindsein dazu. Und wenn es was Ernsthaftes ist, natürlich, ne, kümmern wir uns dann drum, ist ja eh klar. Also ich meine, ich bin ja genauso Mutter wie alle anderen. Aber ich finde halt auch immer zu hinterfragen, okay, Szenarien abstecken, wie schlimm ist es? Was kann ich persönlich beitragen, was kein anderer kann? Ne? Also das ist dann auch, oder dieses typische, man holt das Kind dann etwas später und teilweise je nach Region ist später schon, fängt später, teilweise früher an, aber ich finde, wenn jemand sagt, ja, ich hole mein Kind schon super spät ab und das ist dann 16 Uhr, das ist für mich jetzt nicht unbedingt spät. Ne? Das muss man vielleicht in Relation setzen. Oder wenn man dann von der Kita Erzieherin zu hören bekommt, ja, das war jetzt heute aber schon etwas später, meine ich so, naja, wir haben A, einen Gutschein und B, was genau wollen Sie mir damit sagen? Naja, also das wäre ja schon, ne, es gibt ja doch so super schöne Spielplätze, wenn man die beste Kita in Eppendorf hat, mit dem schönsten Außengelände, frage ich mir ganz ehrlich, wo wird es jetzt hier besser? Ne? Mhm. Und vor allem, wenn ich da von einer schwierigen Verhandlung komme und eh schon ein bisschen angeschossen bin, dann denke ich mir, jetzt will die Kita-Erzieherin mir ein schlechtes Gewissen machen, hat sie sich aber...
Das ist die Richtige ausgesucht.
Genau, gerade eine von der, also es war die ehemalige Kita, wir sind dann auch in eine andere Region gezogen. Aber das war tatsächlich dann so, dass sie quasi, da muss man einmal verstehen, was sind die Interessen, jetzt steigen wir schon in die Verhandlungen, was sind die Interessen hinter den Positionen? Die Position also ist, naja, das Kind war schon länger da, holen Sie doch Ihr Kind früher ab. Naja, das Interesse ist, und das muss man eben wissen, die Erzieherin macht mit dem letzten Kind Feierabend. Das heißt, es geht hier nicht um mein Kind. Es geht darum, dass diese liebe, nette Erzieherin einfach gerne früher im Biergarten sitzen möchte. Total nachvollziehbar. Mhm. Nur macht sie ihr Problem dann zu meinem. Und dann muss ich halt sagen, gut, dann gibt es halt Konsequenzen. Entweder der Kita-Gutschein wird halt eingeschränkt. Tatsächlich danach den Kita-Gutschein noch angepasst, weil ich sage, naja, wenn mir suggeriert wird, dass das nicht erwünscht ist, dann muss man halt mit der Konsequenz leben, dass das Geld dann eben auch geringer wird. Oder auf der anderen Seite, in dem Fall, wo ich dann gesagt habe, naja, weil sie meinte, naja, sie haben ja hier auch eine Babysitterin, meinte ich. Sie wollen mir also sagen, dass eine nicht geschulte Babysitterin besser sein soll als eine geschulte Pädagogin. Also ich habe sie an dem Abend gefressen, wirklich. Nee, mit mir nicht. Und seitdem ist es total schön, immer wenn ich in der Kita bin, entweder sie grüßt mich oder sie geht mir aus dem Weg. Und das war eigentlich eine Erzieherin, vor der alle anderen Eltern Angst hatten. Das heißt jetzt nicht, dass ich der Schreck der Kita bin, überhaupt nicht. Ich bin eigentlich total umgänglich. Nur wenn jemand versucht, mich zu manipulieren oder mir sein Problem aufzudrücken, dann kann ich halt eben auch anders. Und das ist genau diese Vielfalt, die wir in Verhandlungen auch brauchen. Freundlich, charmant, nett sein. Wenn aber jemand eine Grenze überschreitet oder meint, er könnte es mit einem machen, da bin ich zum Beispiel so ein Triggerpunkt, dann kriegt er halt einfach auch zu spüren, wo die Grenzen sind. Und naja, und das führt dann in der Regel dazu, dass in Zukunft dieses Verhalten dann einfach nicht mehr gezeigt wird, sage ich jetzt mal ganz charmant.
Ganz diplomatisch. Genau. Ja. Ach, super. Wir merken also ganz viele Themen, die du vereinbarst. Deine berufliche Rolle, deine Mutterrolle. Wir haben auch schon so ein bisschen rausgehört, dass da natürlich noch ein riesiges soziales Netzwerk ist. Da sind natürlich auch ganz viele Rollen damit, die damit zusammenhängen. Also ganz viel zu vereinbaren. Martina, wie konkret teilst du dir denn die Care-Arbeit? Am liebsten, ich will es mal ganz genau wissen, in Prozent.
Prozent mit wem? Mit mir selber?
Mit allen anderen, die Care-Verantwortung haben in deinem Leben.
Oh, ich glaube, das kann man gar nicht so in Prozent rechnen. Also was das natürlich wichtig ist, und das ist unsere Verantwortung als Frauen, dass wir uns einen Partner suchen, der Care-Arbeit genauso wichtig oder beziehungsweise der bereit ist, genauso viel Care-Arbeit zu machen wie man selbst, sonst wird es immer zu Konflikten führen. Ja, und das ist, glaube ich, Schritt eins. Das fängt viel, viel früher an. Und das ist auch eine Verhandlung. Eine Verhandlung mit sich selbst, eine Verhandlung mit seinem eigenen Lebensmodell. Wie möchte man leben? Was ist einem wichtig und wie möchte man es gestalten? Und deswegen, ich meine, die Kinder hat man ja nicht alleine. Es gibt einen Partner dazu, ne, immer. Und in der Regel macht es natürlich total Sinn, sich einen Partner zu suchen, der die gleichen Vorstellungen hat wie man selber und das eben auch unterstützt, wo man sich gegenseitig unterstützt und wie jeder auch den Raum hat, sich zu verwirklichen, gleichzeitig aber auch die Zeit mit den Kindern als qualitativ hochwertig angesehen wird. Es gibt ja Menschen, die mit Kindern einfach so gar nichts anfangen können. Dann gibt es Menschen, die nur mit den eigenen Kindern was anfangen können, fair enough. Und dann gibt es Menschen, die total kinderlieb sind, da total aufgehen. Sprich, Stichwort Kita-Erzieher. Ich glaube, das wäre der Beruf. Ich habe den größten Respekt davor. Ich glaube, ich könnte das nicht, genau. Also das muss man natürlich können, ne? Und genau, also einen Partner suchen, mit dem man dann 50-50 idealerweise aufteilt. Und jetzt kommt die Krux und ich glaube, das könnte vielen helfen, weil das zum Beispiel ein Punkt ist, wenn es um Beziehungskrisen, und ich meine, die private Beziehung ist ja eine, ne? Das sind ja auch Konflikte, Beziehungskonflikte und Verhandlungen sind ja nichts anderes als Beziehungskonflikte oder Versuche, diese Konflikte aufzulösen. Was extrem hilfreich ist, wenn wir ein Paar haben und sie beide getrennt fragen, was glaubst du, wie hoch dein Anteil an Care-Arbeit oder im Haushalt ist? Wenn man sie separat befragt, kommen wir garantiert auf über 100%, ja, wenn wir die Summe aus beiden Seiten nehmen. Und jetzt ist das Wichtige, das liegt nicht daran, dass irgendjemand sich komplett überschätzt oder mit Absicht hier eine höhere Zahl nimmt oder denkt, der andere würde weniger machen grundsätzlich, sondern das ist halt einfach ein ganz normaler Punkt. Wir sehen ja eher das, was wir machen, während was der andere Partner macht, sieht man ja gar nicht. Ganz ehrlich, wie oft höre ich von Frauen, ja, dann laufe ich einmal durch die Wohnung, habe die Waschmaschine angeschmissen, die Spülmaschine ausgeräumt, eingeräumt, hier den Tisch nochmal kurz angewischt, ja, und das passiert im Vorbeigehen. Das kriegt der Partner gar nicht mit, sondern das ist irgendwie magisch alles sauber.
Ja,
Wie
beides
auch immer.
unsichtbar.
Genau, und während, ich will es ja gar nicht auf Frau, Mann, es gibt ja auch sehr, sehr ordentliche Männer, ne? Wo ich dann sage, okay, ein Partner läuft durch und dann wird alles glatt gezogen und der andere macht sowas nicht, sieht es dann aber auch nicht, weil es ja selber auch gar nicht in seiner Gewohnheit hat. Aber wenn er dann einmal den Müll runterbringt, ui, das ist dann hier, wie, wenn ich daran denke, wie viel mache ich, dann ist das natürlich sehr präsent. Und jetzt kommt nochmal so eine Heuristik dabei. Wenn wir gefragt werden, wie groß ist denn dein, Klammer auf, positiver Klammer zu, Anteil, dann bist du natürlich gedanklich geprimed, darüber nachzudenken, was du alles machst. Du denkst aber nicht darüber nach, was du alles nicht machst, und du denkst auch nicht darüber nach, was eigentlich dein Partner alles macht. Und selbst wenn du das machst, wie gesagt, du hast ja gar nicht die volle Transparenz und kriegst es gar nicht mit, weil du ja gar nicht so sensibilisiert bist unbedingt. Und das ist keine böse Absicht meistens, sondern das ist halt einfach unterschiedliche Schwerpunkte, Prioritäten und einfach Wahrnehmungen. Und das hilft ungemein, um Konflikte wieder aufzulösen. Zum Beispiel, wenn ich mit Freunden oder mit Partnern genau in solche Situationen komme, sage ich, naja, ich glaube, es ist klar, was gerade wieder passiert. Wir haben eine unterschiedliche Wahrnehmung, wer wie viel beiträgt, und wir sind wieder über 100%, garantiert. Wie alle anderen auch. So, das ist jetzt unser Basisproblem. Lass das doch einmal auseinandernehmen und einmal jeder zeigt dem anderen transparent, was er gemacht hat oder vielleicht auch, was die Wahrnehmung ist beim anderen. Und ich bin mir sicher, dass wir dann auch ein gutes Bild haben mit den einzelnen Mosaiksteinen, dass wir dann wieder gemeinsam auf quasi die gleiche Situation mit ähnlichem Blick schauen können und
Genau.
auf der Basis dann wieder quasi zur Auflösung gelangen.
Deswegen ist der Begriff Mental Load da so wichtig, denn das ist ein Begriff, um genau dieses transparent machen, auch irgendwo benennen zu können. Und da kann ich allen Hörern einfach die Checklisten vom Equal Care Day empfehlen. Da kann man nämlich einmal so die ganzen Tätigkeiten, die im Haushalt und in Care-Arbeit anfallen, auch ein bisschen ankreuzen. Das ist dann ein bisschen leichter, wenn man dann am Ende sehen kann, okay, also von den Tätigkeiten, dann gibt es ja auch immer noch welche, die täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich anfallen. Und dann kann man da so eine Punktzahl errechnen und sieht dann ein bisschen genauer, ach, okay, das ist der ganze Kuchen. Ja, vielleicht bin ich dann doch bei Prozent. Ja. Also
Gute
dann.
Idee. Also alles, was es objektivierbar macht von außen, ist extrem hilfreich in solchen Situationen. Also super Idee, finde ich richtig
Ja.
gut.
Und man merkt, finde ich, wenn man dir so zuhört, wie dir das Verhandeln im Blut liegt, da wie du auch so dieses Thema Konflikte und Perspektivwechsel total bejahst und das zu einer, ja, zu einer Übung, zu einem Beruf machst. Also da bin ich total begeistert. Und das hilft ja, wie man jetzt gerade sieht, in jeder Lebenslage, denn alles ist eine Verhandlung. Ja.
Absolut. Wir sind ja eigentlich egal mit, sobald wir mit Menschen zu tun haben, sind wir in irgendeiner, stehen wir in irgendeiner Form der Beziehung zu dieser Mensch, zu diesen Menschen. Und daraus entstehen natürlich immer mal wieder auch Konflikte, weil nicht alle das Gleiche wollen. Das Spannende, dass Menschen unterschiedlich sind, führt natürlich auch dazu, dass sie unterschiedliche Präferenzen haben, unterschiedliche Ziele. Nur wenn du dann auf diesen Menschen, von diesen Menschen abhängst, ne, wenn du dich an das Training erinnerst, ne, was ist die Definition von Verhandlungen? Du brauchst andere Menschen, um dein Ziel zu erreichen, bist also abhängig in irgendeiner Form von ihnen. Ihr wollt aber jetzt was anderes, dann hast du natürlich einen Konflikt. Dann hast du erstmal einen Konflikt. Eine Verhandlung ist aber dann erst möglich, wenn der dritte Punkt gegeben ist, wenn eine quasi ein Einigungsraum auch da ist, ne? Wenn man diese klassischen Case von Harvard nimmt, die Orange, um die sich zwei Schwestern streiten, wenn die sich jetzt einfach nur um diese Orange kloppen würden, würden sie natürlich irgendwann mal einen Kompromiss finden, wo jeder dann irgendwie die Hälfte kriegt oder zwei Drittel, ein Drittel, egal wie, Das ist für mich ein Kompromiss und man wird bei mir selten Kompromiss im positiven Kontext oder positiv konnotiert hören, weil Kompromiss heißt einfach für mich lose-lose. Keiner der beiden Seiten bekommt eigentlich wirklich das, was er haben will. Und das ist halt genau der Punkt. Man muss halt bereit sein oder man muss halt die Fähigkeit haben und den Willen und auch bereit sein, in den Schmerz zu gehen. Nicht die nächstbeste Lösung von wegen, dann teilen wir die blöde Orange halt durch zwei, sondern zu überlegen, na ja, gibt es nicht. Ja, ich verstehe, das könnte eine Lösung sein. Ich will sie ja gar nicht vom Tisch fegen, aber was könnte denn alternativ noch eine Lösung sein? Wie könnte man hier noch zum Ziel kommen? Und dann einfach mit gezielten Fragen zu überlegen, okay, ich habe verstanden, du willst die Orange. Ein simples Warum eigentlich? Was möchtest du denn? Was möchtest du mit dieser Orange machen? Einfach, wozu brauchst du die Orange? Eine einfache Frage, die schon die komplette Lösung bietet, denn dann stellt man fest, oh, die eine Schwester möchte gerne den Orangensaft haben, während die andere gerne die Schale hätte, um einen Kuchen zu machen. Ich meine, wow, also es gibt durchaus eine Möglichkeit, wie beide Seiten 100% von dem bekommen, was sie eigentlich haben wollen. Das ist natürlich ein perfekter Case. Aber diese Cases gibt es häufiger, als man denkt. Und die Menschen limitieren sich selber, wenn sie davon ausgehen, dass das, worüber man spricht, limitiert ist. Also das heißt, diese eine Orange ist die eine Orange. Daraus werden ja logischerweise auch nicht zwei. Aber de facto durch allein diese einfache Frage, wozu brauchst du sie denn, werden plötzlich zwei volle Orangen. Weil die eine braucht nur die Schale, nicht die Frucht. Die andere braucht nur die Frucht, nicht die Schale. Und jeder bekommt 100% von der Orange, was er hat. Von der Orange, von dem, was er bei der Orange haben will, beispielsweise.
Und dann haben wir schon im Grunde zwei ganz wichtige Tipps und Hinweise für Verhandlungen von dir gehört. Das erste, Nachfragen. Nachfragen nach den Begründungen. Sich, das habe ich so ein bisschen mitgenommen, vielleicht manchmal auch ein klitzekleines bisschen naiver, neugieriger darstellen, als man vielleicht ist. Vielleicht hat man da schon so eine Annahme. Nachfragen hilft trotzdem. Eröffnet andere Lösungsmöglichkeiten, positioniert die Menschen auch ein bisschen positiver. Ne? Eine Frage ist ja eigentlich immer eher was grundsätzlich Positives. Ne? Da ist man nicht gleich auf Angriff aus, wenn man es einfach nur verstehen möchte, sondern im Gegenteil. Ne? Das ist ja eher der Weg, aufeinander zuzugehen. Und was du direkt am Anfang gesagt hast, so dieses sich in die andere Person reinversetzen, das auch gut vorbereiten, ne? Die Stakeholder gut kennen, verstehen, wo sie stehen und das eben vielleicht auch durch Fragen erreichen. Zwei ganz wichtige Hinweise und wir sind total im Thema. Wir sind schon warm. Deswegen, Martina, vielleicht nochmal, wie bist du denn zu dem Thema Verhandeln gekommen? Denn du bist die einzige Verhandlungsexpertin, die ich kenne. Und da ich bei uns in der Firma zumindest für das Thema zuständig bin, habe ich jetzt ein paar kennengelernt, aber du bist die einzige in Deutschland, die mir bekannt ist. Deswegen, wie kommt es dazu? Wie ist diese Begeisterung entstanden?
Ich glaube, das ist ja einfach, es gibt ja Menschen, die brennen leidenschaftlich für etwas und das war halt bei mir schon immer Verhandlungsführung. Ne? Noch bevor ich den Begriff kannte, fand ich die Tätigkeit oder das Verhandeln an sich faszinierend und mich hat es immer schon fasziniert, Menschen zu beeinflussen, zu überzeugen, zu gewinnen. Dieses Winning others over, das war immer einfach mein Thema und von klein auf habe ich immer irgendwas verhandelt, gedealt, in Anführungsstrichen, ob das jetzt Süßigkeiten in der Grundschule war, ob das irgendwie auf dem Mädchengymnasium dann Schmuck war, ob es dann später letztendlich dann, das habe ich dann ja verknüpft mit dem Didaktischen, ich habe dann sehr viel Nachhilfe gegeben, ne, dieses Thema, das hatten wir bei uns im Training ja auch, dieses Verhandeln gegen sich selbst, gegen die eigenen selbstgesetzten Limitierungen. Ich hatte zum Beispiel super viel Lateinhilfe gegeben und das wirklich, da ging es, ja, das eine war, okay, wie lernt man Vokabeln, wie übersetzt man richtig, wie erklärt man die Grammatik, das war das eine. Wenn du aber intern die Blockade hast und einfach nicht dran glaubst, dass du es hinkriegst und dass du es kannst, das ist letztendlich der größte Punkt und das ist, glaube ich, der Unterschied, also das anzugreifen, das erstmal zu erkennen und dann auch anzupacken und an diesen Hebeln zu arbeiten, ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das ist das, was halt zum Beispiel vielen, die eine Eins haben, ne, zum Beispiel du hast eine Eins in der Schule und dann gibst du Nachhilfe, wenn jeder denkt, naja, wenn die eine Eins hat, dann kann sie es den anderen auch erklären. Nicht zwingend, weil bloß weil du den Weg verstanden hast, ne, bei Mathematik war es nochmal, das war schon immer eine Challenge bei Mathe, muss ich ehrlich sagen, fast größer als bei Latein. Latein war eher ein Mindset-Thema, dass die Menschen einfach wirklich Angst davor hatten. Und da sehe ich auch wirklich gewisse Parallelen zum Verhandeln heute. Vor allem Frauen haben teilweise wirklich Angst davor, sie sind unglaublich unangenehm, vor allem wenn es um Verhandlungen für sich selbst geht, für die eigene Karriere, für das eigene Gehalt, mit dem Partner, für die eigenen Interessen, mit dem Kind in den Konflikt gehen. Also das sind letztendlich die wirklich großen Themen. Aber das dann anzugehen, und zu gucken, wen hat man vor sich sitzen, beispielsweise bei Nachhilfe, und dann zu gucken, okay, wo ist denn eigentlich die Blockade, wo ist denn tatsächlich der mentale Bruch, weshalb es einfach nicht umgesetzt wird, weshalb alles, was wir hier technisch und inhaltlich machen, und das ist dieses Methodenkoffer, Verhandlungsmethodenkoffer, Taktiken etc., hört sich dann alles gut an, aber du siehst dann den Menschen, okay, wir sind noch nicht da. Deswegen liebe ich auch Einzelcoaching so sehr, weil ich dann genau das auch anwenden kann, wie ich das im Endeffekt damals schon während der Schulzeit gemacht habe. Also bei mir hat sich jeder Schüler, jede Schülerin innerhalb von 6 Monaten um 2 Noten verbessert. Mhm. Und das war mir einfach ein so großes Anliegen. Das lag eben nicht dran, dass ich denen erklärt habe, wie sie es machen sollen im Sinne von so mache ich es und das ist der einzige Weg, der richtig ist. Und ehrlicherweise, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Ego-Thema, vor allem bei männlichen Kollegen. Und es hört sich marketingtechnisch natürlich auch gut an, wenn man dann sehr sticky ist und sagt, that's the way, so muss man es machen und dann bist du cool und dann bist du tough. Nee, ja, vielleicht, naja, Frauen wollen nicht cool und tough sein und Frauen sollten vielleicht auch nicht zu cool und zu tough sein, weil genau. Wir dann wieder negative Stereotypen am Verhandlungstisch haben und das dann ein kompletter Schuss nach hinten sein kann. Und das wissen halt einfach viele Männer nicht. Und wenn Männer dann Frauen erklären, wie sie verhandeln sollen, haben sie genau diese Feinheiten einfach nicht drauf und lassen dann diese Frauen wirklich wortwörtlich ins ungewollt, ich sage ja nicht, dass es Absicht ist, aber ungewollt ins Messer laufen und verschlimmbessern die Situation, statt ihnen wirklich zu helfen nachhaltig, weil sie natürlich ihre männliche Art zu verhandeln dann als die richtige ansehen. Ihre Eins versuchen, den Frauen dann quasi aufzuoktroyieren oder zu sagen, that's the way, verhandel so und dann wirst du erfolgreich. Das kann halt ein kompletter Schuss nach hinten sein. Und diese Faszination von Verhandlungen, dass man Menschen begeistern kann, dass man wirklich die schwierigsten Situationen lösen kann, indem man auf den Menschen eingeht, versteht, was bewegt den wirklich, hinter die Fassade schauen und dann gemeinsam mit diesen Menschen eine Lösung finden, die für beide gut ist und die auch noch die Beziehung nachhaltig stärkt. Das ist einfach etwas wirklich Wundervolles, weil es letztendlich, wenn man es jetzt wirklich im Extrem denkt, die Welt zu einem besseren Ort macht.
Ja.
Na, also im Extremfall, ja klar.
Ja, ja, klar.
Das ist schon eine starke Motivation, muss ich sagen. Und von klein auf einmal die Begeisterung und dann hat sich das bisher gehalten. Und dass ich dann eben geguckt habe, wie ich aus diesem Talent schauen kann, wie kann ich das noch verfestigen, wie kann ich mir das Wissen nochmal auch profunder nochmal aneignen, im Studium beide Seiten vertieft mit Einkauf und Vertrieb, dann Diplomarbeit mit zum Thema Verhandeln in China geschrieben mit Daimler und dann eben dank eines Stipendiums konnte ich dann eben auch zum Thema Emotionenverhandlungen meine Doktorarbeit schreiben. Und das war nämlich total spannend. Das waren 2 spannende Erfahrungen. Also die Erfahrung mit Daimler, wo ich sehr eng mit Expatriates im Austausch war und auch mit Entsandten in China, die quasi Daimler dort, also die in der Daimler-Leitung waren dort vor Ort. Und das Spannende war, dass eben diese interkulturellen Fauxpas, die ich als einer der wichtigsten Abbruchgründe gerade in internationalen Verhandlungen gesehen habe, dass da in den Gesprächen herauskommt, ja, das kann schon ein Thema sein, was die Menschen, aber anderen Menschen noch weniger verzeihen, sind emotionale Fauxpas. Das heißt, wenn ich dem anderen auf den Schlips trete, wenn eine Aussage von mir dazu führt, dass der andere sein Gesicht verliert, dann wird es schwierig. Und das sind genau die spannenden Punkte, weshalb 2 identische Fälle in dem einen Fall zum Supererfolg werden, abgeschlossen werden und im anderen eben nicht, obwohl es wirtschaftlich total sinnvoll ist. Und deswegen ist es völliger Quatsch zu sagen, naja, das ist wirtschaftlich sinnvoll, die werden da schon eine Einigung finden. Nicht zwingend. Wenn Emotionen hochkochen, wenn es zu Gesichtsverlust führt, gerade mit Männern am Tisch, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es zum Verhandlungsabbruch kommt, obwohl es wirtschaftlich sinnvoll wäre. Wie das dann intern verkauft wird, ja, die wollten nicht, die haben gebockt und ne und so weiter. Das wird dann, dieses Post-Rationalizing funktioniert extrem gut danach und man denkt, man hätte eine rationale Entscheidung getroffen. Nur hier comes the truth. Also Entscheidungen werden immer zuerst emotional getroffen und erst danach rational begründet. Und vielen ist genau diese Reihenfolge bei Entscheidungen nicht bewusst. Und die ist bei allen Menschen gleich. Das ist gegeben. Menschen, die beispielsweise aufgrund eines Unfalls in Bereichen im Hirn, wo Emotionen verarbeitet werden, Wenn der zum Beispiel irreparabel geschädigt ist, diese Menschen sind pflegebedürftig. Sie können keine einzige Entscheidung mehr treffen. Ziehe ich die schwarzen Socken an? Ziehe ich die grauen Socken an? Diese simplen Entscheidungen können sie nicht mehr treffen. Alles andere, die komplexesten mathematischen Aufgaben können gelöst werden. Man kann sich super mit ihnen unterhalten. Allgemeinwissen, alles da. Sobald es um Entscheidungen geht, sind sie raus. Und das ist vor allem total spannend, wenn ich so einen Raum, was ich ja häufiger habe als Keynote-Speakerin, bei M&A-Kongressen beispielsweise, einen Raum voller Männer, die dann alle von sich denken, ich bin total rational und ich bin total on point und ein tougher Verhandler. Wenn man ihnen dann die tatsächliche psychologische Logik dahinter erklärt und dass das einfach, dass es hier auch keine Ausnahmen gibt, ne? Das sieht man dann total in den Gesichtern, dass sie dann so ins Reflektieren kommen, denken so, Mist. Ja. Ich kann jetzt schon allein an 2, 3 Situationen denken, wo mir genau das passiert ist. Ich bin emotional reingesogen worden und habe mir das im Nachhinein schön geredet, ne? Und letztendlich hätte man es auch anders lösen können.
Oh, viele spannende Punkte. Als erstes nochmal kurz festgehalten, ganz früh angefangen. Das heißt, an alle Eltern, die sich gerade Sorgen machen, weil ihre Kinder Pokémon-Karten sammeln, tauschen oder irgendwelche anderen Hobbys entwickeln, keine Sorgen machen, vielleicht werden es hinterher Verhandlungsexperten. Ist auf jeden Fall ein Life-Skill, den man schon früh trainieren und üben kann. Dann fand ich spannend, dass du beim Thema Nachhilfe ja so ein bisschen auch schon den wichtigen Denkprozess, das Umdenken für uns erläutert hast, nämlich es geht nicht darum, die eigene Methode, für die man selbst irgendwie einen guten Weg gefunden hat, einfach 1:1 jemandem überzustülpen. Und darum geht es ja in der Verhandlung auch nie, einfach sein Ziel irgendwie 1:1 überzustülpen, sondern genau rauszufinden, was braucht denn der andere, wo sind die Blockaden, was hängt da dahinter? Also schon ganz früh angefangen im Grunde in allem, was du tust, dann hinter die Fassade zu gucken und die emotionalen Treiber zu verstehen. Und dann kommt noch, da werden wir auf jeden Fall nochmal gesondert drauf eingehen, aber weil du es erwähnt hast, will ich es noch ein bisschen einordnen für die Hörer, das ganze Thema der unbewussten Vorurteile mit dazu. Das hast du ja schon auch erwähnt, dass Frauen deutlich weniger verhandeln, auch ungern verhandeln, was ja auch irgendwo logisch ist, weil es unbewusste Vorurteile gibt, die dazu führen, dass sie dann als unfreundlicher und unsympathischer wahrgenommen werden. Das ist insbesondere der Likeability Bias. Für alle, die sich das nochmal genauer anhören wollen, da gibt es eine ganze Folge dazu, extra zu unbewussten Vorurteilen. Und na, das ist ja genau das, was dann viele Hörer wahrscheinlich auch schon mal erlebt haben, dass ihnen dann gesagt wurde, boah, also jetzt ein bisschen drüber hier, ne? Also bleib mal auf dem Teppich. Und das gleiche Argument bei einem Mann wäre anders aufgenommen worden. Und ganz spannend, der Punkt, den du gemacht hast zum Thema Emotionen und Entscheidungen werden immer erst auf der Gefühlsebene getroffen. Da habe ich sofort auch, als du das in dem Training erzählt hast, so diese Parallele zur Erziehung gemacht. Denn dieses schnelle Verarbeiten von, ich komme raus aus der emotionalen Verarbeitung und bin wieder in der Lage, rational zu verargumentieren, das ist ja ein Skill, den man dann als Verhandler auch braucht. Sich selbst ganz schnell aus dem Emotionalen wieder rauszubringen, sich eben nicht davon komplett überwältigen zu lassen und dann weiterzumachen. Das, finde ich, braucht man irgendwie auch, wenn man von seinem Kind auf den Fuß getreten bekommt oder angeschrien wird.
Also definitiv.
Gewisse Parallelen erkenne ich da.
Also ich finde, Verhandlungen mit den Kindern sind wirklich, finde ich, die härtesten. Also für mich persönlich, klar, weil ich es emotional, also das, was halt nicht zu unterschätzen ist, je emotionaler vom Grundsetting, das heißt ja nicht, dass wir jetzt mega emotionale Heususe sind, in Anführungsstrichen. Das hat damit nichts zu tun. Je emotionaler und näher und wichtiger dir ein Mensch und eine Situation, eine Verhandlung und ein Ergebnis ist, desto schwieriger wird die Verhandlung für dich. Ja? Und eben nicht, weil du irgendwie unfähig bist zur Verhandlung oder Skill nicht hast. Du kannst genauso wie ich quasi dein ganzes Leben lang dich quasi immer nur auf das Perfektionieren der Verhandlungsskills und das Meistern schwieriger Situationen investiert haben. Und dann kommst du trotzdem mit den eigenen Kindern an die Grenze. Ne, wo du dann einfach, weil du hast dann einfach einen kleinen Menschen, der einfach sagt, nee, mir ist es einfach gerade wichtiger, dass ich einfach Überraschungseier und hier die Packung Gummibärchen bekomme. Und das ist mir jetzt einfach wichtig. Das will ich jetzt. Punkt. Und dann lässt er sich auch nicht davon ab. Da lässt das Kind sich jetzt auch nicht davon abbringen, ne? Und du bist dann echt am Verzweifeln, dann hast du noch diese Bühne, die unerwünschte, beispielsweise im Supermarkt, dass dann alle zuschauen und denken, also hat die ihr Kind nicht im Griff, ne? Wie kann man nur, die muss das doch besser erziehen. Also ich finde immer, Das ist dann auch nochmal, du bist eh schon angespannt und dann diese Übergriffigkeit von anderen dann auch noch, die überhaupt nicht in der Situation drin sind, ist dann schon schwierig. Also ich habe Gott sei Dank selten so eine Situation, weil wir hatten das ja, hatten wir, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber gesprochen hatten, aber es gibt ja auch bei Training, bei Strategien, gibt es ja auch immer Strategien, die man eher machen soll, Strategien, die man eher nicht machen sollte. Ne? Und mit Kindern im Supermarkt, wenn du denen einmal da was kaufst und einmal hier auf Blickhöhe eine Süßigkeit mitnehmen lässt, dann hast du verloren. Dann war es das teuerste Zahlen für den Frieden in dem Moment, weil du deine Zukunft umso schlimmere Situation hast. Das heißt, du öffnest die Büchse der Süßigkeiten Pandora.
Ja,
und dann war es das halt. Ne? Und das ist halt, wie gesagt, normalerweise sehr harmonisch. Manchmal fragen die Kinder, ob sie was kriegen können. Ich sage nein, kennt ihr doch schon die Antwort. Und dann ist es auch, man kann es ja mal probieren. Finde ich auch gut. Also ich finde auch dieses Verhandeln, das lernt man, sollte man nicht erst im Erwachsenenalter lernen, sondern wirklich die Kinder auch schon fördern in jungen Jahren, dass sie einfach versuchen, die Konflikte auch miteinander zu klären, zu lösen und auch zu sehen, ich bin in der Lage, auch aus einer schwierigen Situation rauszukommen und vielleicht die Beziehung dadurch auch zu stärken. Und was die Eltern, also gerade Helikoptereltern oder sehr gluckenhafte Eltern auch machen, ist, dass sie die Kinder, sobald der kleinste Schreit überhaupt am Aufkeimen ist, der ist noch nicht mal richtig da, versuchen die Eltern das jetzt schon zu lösen. Und das, ja, ich verstehe, wo es herkommt. Es ist Best Intentions, also mit der besten Absicht getan. Allerdings ist im Ergebnis, naja, ihr habt das Thema jetzt gelöst, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht optimal. Und ihr habt das Kind beraubt, der Möglichkeit, selber eigene Erfahrungen zu machen. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn du im Sandkasten mit einem Bagger sitzt, ist das vielleicht ein bisschen weniger schlimm, als wenn du später dann eine M&A-Verhandlung führst, in der es um mehrere Millionen, manchmal vielleicht auch Milliarden geht. Das ist halt einfach etwas, ne? Lass dem Kind den Raum und lass sie die Erfahrung selber machen. Das wird sie auch in ihrem Selbstbewusstsein stärken, dass sie in der Lage sind, auch schwierige Situationen gut zu klären.
Ja, total. Ich bin eher so die Mutter, die mittlerweile nur eingreift, wenn es blutet. Und deswegen habe ich ein paar von den Situationen schon erlebt.
Umbringen, also dann bitte eingreifen, wenn ihr merkt, okay, das wird jetzt gerade, geht Richtung Krankenhaus. Natürlich, also danke für den Zusatz, Elisabeth. Das Schöne ist, man kann ja alles aus dem Sandkasten in die heutige Welt übertragen.
Absolut.
Was heißt das übertragen, wenn Blut fließt? Naja, also im schlimmsten Fall führen wir Krieg.
Ja, ja.
Und das
und
ist auch das etwas, was ehrlich gesagt gelöst werden kann. Dadurch, dass du nicht einfach die nächstbeste Lösung nimmst, ja, dann machen wir Krieg oder auf dein Ego hörst, ich bin im Recht,
ja.
Sondern du guckst, okay, nee, bevor Menschen sterben, was kann man, man muss wirklich nochmal in den Schmerz gehen, nochmal schauen. Und der Punkt ist, und das ist das Tragische, Krieg wird geführt und am Ende sitzt man dann doch wieder am Verhandlungstisch, wo ich mir denke, das hätte man sich, diesen Zwischenschritt.
Hätte man sich sparen können, ja.
Hätte man sich sparen können.
Wenn, unter anderem.
Und sich furchtbar an dem Kontext von dem, was auf dem Spiel steht.
Ja, absolut. Das möchte ich im Grunde gar nicht mir noch weiter vorstellen. Aber ja, deswegen auch, vielleicht deswegen der Appell, Frauen, traut euch ans Verhandeln, denn an diesen Tischen müssen mehr Frauen sitzen. Mehr Frauen, die, genau wie du das hier erklärst, hinter die Fassade gucken, die den Lösungsraum aufmachen, die den Kuchen größer machen. Und da die ganzen Parallelen zu ziehen, also ja, guckt mal auf den Spielplatz, was für Lösungen es noch gibt, außer 50-50. Das ist wirklich spannend.
Absolut. Und ich glaube auch, wenn mehr Frauen an den großen Verhandlungstischen sitzen würden, würden wir auch weniger Kriege führen.
Ja.
Also das ist, da bin ich total überzeugt. Weniger, also Frauen haben einfach ein deutlich geringeres Ego. Ich finde es immer total spannend. Ich bin häufig bei den großen Deals die einzige Frau am Tisch. Und das ist immer total interessant. In den ersten 5 bis 10 Minuten geht es nur um die Hackordnung. Da geht es gar nicht um den Inhalt. Das interessiert keinen. Also das ist wirklich total absurd, müsste man meinen. Aber wenn man den Prozess kennt und selber da nicht so involviert ist, weil mir das einfach nicht so wichtig ist. Ich bin immer sehr inhaltlich orientiert. Bei mir ist es auch so, wenn ich irgendwo reinkomme, mir geht es darum, wirklich das beste Ergebnis zu erzielen. Wenn ich dann von außen reingeholt werde, wer dann intern die Lorbeeren dafür kriegt, ist mir letztendlich auch egal. Und es ist dann auch übrigens total spannend, das meiste Geschäft bei mir kommt über Folgeaufträge oder Empfehlungen. Und ich glaube, das ist auch vielleicht einfach auch, wenn man sich so die Klientenbeziehung mal anschaut, es ist ehrlich gesagt auch da zu überlegen, was ist denn mein Ziel? Mein Ziel ist, dass mein Kunde gut dasteht, dass mein Kunde sein Ziel erreicht und ne, intern sich vielleicht auch damit gut positionieren kann. Dass ich mich jetzt intern positioniere, Was bringt mir das? Ich bin da nicht angestellt, ich bin von extern reingenommen worden, ich muss mich da nicht profilieren. Mir geht es dann wirklich um den Inhalt, um das Ergebnis. Und dadurch, dass ich halt einfach, meine Klienten einfach nachts gut wieder schlafen können und dass sie einfach das Gefühl haben, wow, ich habe so viel mehr, was ich bewegen kann, als ich davor gedacht habe. Und es gibt immer einen Ausweg und ich kann mir sicher sein, ich kann alles teilen. Und das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Ich arbeite ja sehr, sehr eng und vertraulich mit meinen Klienten. Und je mehr sie sich öffnen, je mehr sie mir sagen, desto besser kann ich ihnen auch helfen. Weil ja, häufig ist es so.
Desto größer ist der Kuchen.
Desto größer ist der Kuchen, genau. Aber häufig wissen ja, ihr habt das bestimmt schon mal erlebt, ihr seid in der Verhandlung, könnt gar nicht so richtig greifen, worum geht es mir eigentlich? Warum kotzt mich das gerade so an? Oder warum kann ich nicht einfach Ja sagen und zustimmen? Was ist denn, ich habe irgendwie Bauchkrummeln und krieg's nicht zusammen. Was führt denn hier gerade intern zur Ablehnung, auch wenn ich eigentlich extern das annehmen müsste? Und dieses auf den Grund gehen, die eigene Perspektive verstehen, die eigenen Interessen, Sorgen, Bedürfnisse hinter der eigenen Position, das ist so, so hilfreich, um da einfach auch Klarheit zu gewinnen und auch Entscheidungen viel bewusster zu treffen. Weil das Schlimmste ist, du triffst eine Entscheidung, woher auch immer, du kannst es nicht greifen und dann beschäftigt sie sich noch Wochen, Monate, manchmal Jahre danach.
Ja, das ist das ganze Thema Selbstführung, im Grunde Selbsterkenntnis. Deswegen ist es ehrlicherweise, auch wenn das vielleicht noch nicht überall angekommen ist, als Führungskraft eine extrem gute Idee, sich mit Coaching-Techniken zu beschäftigen, seine eigenen Trigger zu kennen, seine Glaubenssätze zu kennen, um genau sowas zu vermeiden. Denn ich habe das leider in der männerdominierten Welt, ist das nun mal so, echt schon häufig erlebt, dass ich dann schon von meinem Gegenüber alle Kindheitstraumata durchanalysiert hatte und wusste, was dessen Trigger sind, genau verstanden habe, warum der jetzt so losgeht. Und die das nicht verstehen, die das selbst überhaupt nicht wissen. Und das ist schon auch manchmal ein bisschen traurig, aber deswegen hört da nicht auf, macht da weiter. Selbstführung ist wichtig, auch für Verhandlungen. Und wer sich diese Statusspiele, die du gerade erwähnt hast, so diese Hackordnung und so, wer sich damit beschäftigen möchte, denn du hast die gute Position, dass es dir egal sein kann, wenn man in so einem Corporate-Kontext dann sich ja auch zumindest ein Stück weit profilieren muss, um aufzusteigen in einer entsprechend geprägten Welt, ist es wichtig, die Regeln zu kennen. Da kann ich das Buch Spiele mit der Macht von Marion Knaatz unheimlich empfehlen. Da werden nämlich im Grunde diese Spielregeln erklärt. Und ehrlicherweise, wenn man die einmal verstanden hat, kann man für sich entscheiden, wann man spielt und wann es einem egal ist. Jetzt haben wir schon von den drei Schritten, von denen ich möchte, dass meine Hörer am Ende was mitnehmen, einen gehört. Denn wir sind ja vielleicht alle an einem unterschiedlichen Punkt im Verhandeln und wenn am Ende dieser Folge jeder so das Gefühl hat, ich weiß jetzt drei Sachen übers Verhandeln, die ich jetzt sofort in die Praxis umsetze mit meinem Partner, wenn ich über Care-Arbeit verhandle, aber eben auch vielleicht mit meinen Kindern an der Supermarktkasse, dann haben wir den allerersten Schritt gerade schon gehört, nämlich dieses Thema so lange fragen, bis die Themen wirklich klar sind, um den Kuchen größer zu machen. Da hast du das Beispiel mit der Orange genannt. Da hast du aber auch gesagt, die Gründe hinter den Gründen verstehen, weil häufig kann man eine ganz andere Lösung finden. Da passt dieser ganze Punkt, den du auch intensiv betreibst, Value Selling, auch gut rein. Vielleicht magst du deswegen noch einmal kurz sagen, was kann man noch tun, um den Kuchen größer zu machen? Was ist Value Selling?
Value Selling, also genau, also ich gehe immer, also beziehungsweise meine Maxime ist, dass ich sage, der Schritt eins ist erst einmal, sich den Kuchen zu nehmen und den zu vergrößern. Denn am Anfang, man kann sich das vorstellen, ist wie so ein trockener Kuchenboden, ne? Und der ist dann eben vergleichbar mit allen anderen trockenen Kuchenböden, die es dann so am Markt gibt, ne? So das Basic, naja, was man eben quasi einkaufen will oder verkaufen will. Und was dann eben passiert ist, dass die meisten Menschen denken, es geht wirklich nur um diesen trockenen Kuchen und sich dann anfangen, um die Krümel zu fetzen, ne? Und das ist dann natürlich immer schon der maximale Konflikt. Und dabei wird eigentlich auf einer ganz anderen oder einer viel zu kleinen Spielfläche verhandelt. Man hat das gesamte Potenzial gar nicht herausgefunden. Stattdessen sollte man sich überlegen, wie kann ich da nochmal eine Schicht Pudding drauf machen? Aber vielleicht nicht Vanillepudding, weil ich das mag, sondern Erdbeerpudding, weil die andere Seite das toll findet. Dann noch ein paar Früchte drauf. Sahne, Streusel, bunte Streusel, Schokostreusel, was auch immer diesen Kuchen so einzigartig und geschmackvoll macht, dass die andere Seite sagt, wow, ich könnte selbst in meiner tiefsten Imagination so einen wahnsinnig leckeren Kuchen nicht selber zusammenstellen, sondern das war erst mit der anderen Seite möglich, durch das geschickte, kluge Fragen, durch das ehrliche Interesse, durch Zuhören der anderen Seite und Registrieren der wichtigen Punkte und dem helfen, das so herauszukristallisieren, ne? Dass wir da jetzt einen Erdbeerpudding haben statt dem Vanillepudding, wusste er selber gar nicht so richtig, bis wir mal drüber gesprochen haben. Naja, so wenn du an die Kindheit denkst, welche Puddingsorten hast du denn gegessen? Und ne, woran, wo kommt bei dir am ehesten ein Glücksgefühl hoch? Ja, es war halt Erdbeerpudding und nicht Vanillepudding. So, okay. Das heißt, für mich, ich habe beide Packungen da, die kosten beide, keine Ahnung, 1 Euro. Ja? Aber für die andere Seite ist halt diese Erdbeerpudding mit so einer positiven, emotionalen Aufladung verbunden, dass sofort ein größerer Mehrwert da ist, obwohl ich nichts dafür bezahlt habe, extra. Es kostet mich gleich viel und das ist so häufig der Fall. Ich kann links gehen, kann rechts gehen, nur rechts ist einfach so viel mehrwertstiftender. Und das ist so ganz klassisches Value Selling. Das heißt, du nimmst etwas zum Beispiel, was für dich gleichwertig ist oder noch krasser, was dich gar nichts kostet, zum Beispiel Reputation, Empfehlung, irgendwas, packst es rein und für die andere Seite entsteht einfach nochmal so ein deutlich größerer Mehrwert. Und dann wird, je mehr du das machst, das ist wie Glue, das ist wie Klebstoff, verklebst du quasi diesen Kuchen und klebst den anderen mit rein, sodass er eigentlich gar nicht mehr rauskommt und auch, aber auch gar nicht mehr rauskommen will. Das heißt, es fühlt sich angenehm an, da drin zu sein, in dem Gespräch mit dir, weil es als mehrwertstiftend angesehen wird, weil er das Gefühl hat, boah, die will mir nicht nur was verkaufen, die ist ein echter Sparringpartner, der mich weiterbringt, der mir hilft, mich besser zu verstehen, als ich das selber aktuell in der Lage bin. Und das haben wir doch alle manchmal, dass wir manchmal stuck sind und denken, boah, irgendwie, ich fühle mich gerade nicht gut, ich kann es aber nicht so richtig greifen. Ich weiß nicht, warum ich bei diesem Deal dieses Gefühl habe. Da dann wirklich auf den Grund gehen und da auch nicht die Angst haben, das offen zu legen. Denn erst wenn du weißt, was das Thema ist, kannst du es ja überhaupt erst schließen. Und das erlebe ich eben super häufig, dass halt Menschen dann sagen, ah, nee, da habe ich Angst vor, weil dann habe ich erst das Problem. Nee, das Problem hast du, wenn du das nicht transparent weißt und dann eben auch keine Anknüpfungspunkte hast. Weil wenn du weißt, wie der Magnet aussieht darunter, dann kannst du auch einen Magneten finden, der dann auch wirklich drauf andockt und der nicht irgendwie in die gegengesetzte Richtung geht. Und das ist extrem, extrem wertvoll. Das heißt, es geht eben darum, zunächst diesen Verhandlungsraum zu vergrößern. Und da in der Situation, der größte Fehler, den du da machen kannst, zu früh über Zahlen zu sprechen. Das heißt im Endeffekt, du sagst schon, hey, na, ich sag nur eine Sache, wir werden hier landen. Ne? Bei Kuchen, alle Kuchen sind irgendwie bei 10 Euro, naja, aber wir sind eigentlich eher bei 100 Euro. Da hat er schon gar keinen Bock mehr, mit dir weiterzuentwickeln. Aber wenn du den Kuchen so richtig lecker machst, da, keine Ahnung, 5 Schichten machst und daraus eigentlich so eine Hochzeitstorte machst, denkst du zum Schluss, boah, 100 Euro für eine Hochzeitstorte, das ist ein Schnapper. Während wenn du davor einfach nur, ja, du zahlst jetzt hier für so einen Kuchen 100 Euro, jetzt denkst du, 100 Euro, Koppenrad und Wiese im Supermarkt, 10 Euro oder 8, ich weiß gar nicht, was die kosten, aber dann bist du sofort, und das ist, was passiert gerade? Du bist im Vergleich, du nimmst das, sagst, es ist doch dieser trockene Kuchenboden, da gibt es doch 10.000 andere. Warum soll ich jetzt das Zehnfache zahlen? Leuchtet mir nicht ein. Und wir sind ja durchaus bereit für eine Hochzeit, 100 Euro für eine Hochzeitstorte. Das ist ein echter Schnapper. Es muss sich aber in der Wahrnehmung erst einmal als Hochzeitskuchen etablieren. Und bloß weil du das behauptest, das wird nicht reichen. Wenn du sagst, ja, guck dir mal diesen trockenen Boden an, stellen Sie sich doch vor, das wäre eine Hochzeitstorte. Entschuldigung, wissen Sie mich?
Genau.
Genau, das ist, und da gibt es halt auch keinen Shortcut. Das muss man entwickeln. Und erst wenn man es entwickelt hat, am besten der andere kommt drauf und sieht, sagt, Mensch, das sieht jetzt aber aus wie eine richtig schöne Hochzeitstorte. Diese Partnerschaft, das wird eine richtig schöne Hochzeit zwischen uns und das ist, ne, und das ist auf Langfristigkeit ausgelegt. Da hast du diese ganzen positiven Konnotationen, die du da verbindest, ne? Das ist total interessant. Ich erzähle diese Kuchen-Story immer komplett anders. Diesmal wieder irgendwie mit der Hochzeitstorte. Aber ich finde es halt einfach, das ist, weil es so vielfältig ist und weil es einfach, und das ist so meine Maxime in allem, was ich mache. Ich glaube nicht daran, dass es nur einen Weg nach Rom gibt. Ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viele. Und meine Aufgabe ist es, mit jedem Einzelnen seinen Weg nach oben zu finden. Das heißt, basierend auf seinen Stärken, basierend auf dem, wie er sich wohlfühlt, wie er authentisch rüberkommen kann. Und das ist halt einfach, das ist zum einen total spannend, weil du den Menschen da entwickelst, wo er ist. Und deswegen dann auch selbst die schüchternsten, selbst die zurückhaltendsten Menschen am Ende sagen, Mensch, hey, ich wusste nicht, dass Verhandeln so viel Spaß machen kann und so viel Positives mit sich bringt, ne? Weil wir das immer als negativ ansehen. Das ist halt der positive Effekt. Und natürlich ist es mehr Arbeit, als zu sagen, mach Schema F. Und das ist so ein bisschen noch meine Challenge. Deswegen kann ich das auch nicht einfach irgendeinem externen Trainer übergeben, sagen, hey, halte mal die Class für mich, geh mal da und dahin. Wäre für mich natürlich einfacher, sondern ich bringe halt immer die komplette Leidenschaft, das Herzblut auch rein in ein Training und mache das jedes Mal basierend auf den Teilnehmenden auch anders. Also unser Training ist komplett anders gewesen als das letzte Training, das ich speziell für Frauen gemacht habe, weil jede Gruppe einfach auch eine ganz eigene Dynamik hat. Und das finde ich einfach so wundervoll. Und deswegen mache ich das auch so gern, weil für mich jedes Training wieder anders ist. Natürlich vermittle ich die wichtigsten Taktiken, Basics, Methodenkoffer. Das ist mir dann schon auch wichtig. Ich glaube, wir hatten auch darüber diskutiert. Ich hätte, glaube ich, am liebsten einfach nur, lass uns nochmal in die Cases gehen. Lass uns noch einen ganzen Case, nochmal einen ganzen Tag. Ich kann alles machen. Haben wir dann drüber verhandelt in der Gruppe? Na, wollen wir das jetzt weiterführen? Oder wollen wir vielleicht eher nochmal, dass ich euch nochmal wirklich quasi auch die Tools nochmal mitgebe und wir dann natürlich in dem Vertiefungsseminar vielleicht auch nochmal gezielter auf die Einzelfälle nochmal eingehen können? Aber das ist also für mich, ich liebe das, diese Flexibilität. Und wenn ihr alle gesagt hättet, ja, nee, wir machen jetzt einfach, wir gehen jetzt in diesen einen Case ganz, ganz tief rein, weil wir daraus so viel lernen können, hätte ich das mit euch gemacht. Und das ist genau diese Freiheit und Flexibilität, die ich liebe. Und das liebe ich an meinem Job. Und das kommt halt eben nicht dadurch, dass ich jetzt einfach nur da sitze und Trainings halte, sondern ich bin ja die Hälfte der Zeit in echten Verhandlungen. Das heißt, ich leite sie entweder selber oder bin als Shadow Negotiator im Hintergrund. Also dieses, was wie du es bezeichnet hast, mit dem Knopf im Ohr. Und bekomme ja viel mit. Und das mache ich seit 18 Jahren. Und aus dieser Vielfalt, aus diesem Learning kann man das halt, kann ich halt auf jede Situation, in jeden Menschen halt so unterschiedlich eingehen. Und das ist halt das Faszinierende. Schritt 1, Kuchen vergrößern. Und erst dann, wenn der andere kurz davor ist, reinzubeißen in den wirklich wahnsinnig leckeren Kuchen, dann sprichst du über Zahlen.
Genau.
Und dann ist die Frage, worüber will man dann genau verhandeln? Also wir haben ja jetzt gerade schon etabliert, das ist eine Hochzeitstorte, 100 Euro. Ich meine, eine Hochzeitstorte kann locker mal 1.000, 2.000 kosten. Das ist ein mega Schnapper. Und da kannst du auch mal fragen, so worüber verhandeln wir eigentlich genau? Mhm. Immer mal wieder auf die Metaebene, so, ne? Nur weil wir jetzt gerade wieder dabei sind, uns bei dieser Torte um die Krümel zu schlagen. Nur mal kurz gefragt, ne? Worüber, ne? Wir sprechen ja nicht über einen trockenen Boden, wir sprechen über eine Hochzeitstorte.
Erster Schritt, dieses Bild, der Kuchen muss so groß wie möglich sein, sollte in den Köpfen bleiben. Und der Kuchen wird vielleicht vergrößert durch logistische Themen, durch administrative Themen, dadurch, dass man noch Beratung dazu bekommt auf dem Basar, dadurch, dass man Pakete macht. Da gibt es von bis alles Mögliche. Nutzt alles, was ihr habt an Soft Skills, indem ihr nachfragt, indem ihr den Gegenüber versteht, um rauszufinden, was man tun kann, um den Verhandlungskuchen größer zu machen. Eine Zahl muss ich hier noch erwähnen, die ich von dir gelernt habe. 90% der Vorbereitung, also 90% der Verhandlungszeit sollte in der Vorbereitung liegen. Und nachdem wir jetzt gehört haben, wie wichtig das ist, ist das ja auch logisch. Denn wir müssen rausfinden, welchen Kuchen wir denn eigentlich verhandeln. Und deswegen müssen wir da auch ganz, ganz, ganz viel Zeit rein investieren. Mal andere Kollegen im Unternehmen fragen, die mit dem Produkt auch was zu tun haben. Vorher andere Runden drehen. Also wirklich genau hingucken, was kann ich tun, um den Kuchen so groß wie möglich zu machen. Erster Schritt, ich hoffe, das bleibt hängen, der Kuchen. 90% der Zeit in Verhandlung. Zweiter Schritt, und da warst du gerade dabei, indem du jetzt gesagt hast, dann kann man den Preis nennen. Habe ich mir notiert und das Bild geht bei mir nicht mehr weg, als ambitionierte Ziele nennen, die an der Grenze zur Unverschämtheit sind. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen und darauf eingehen, warum du sagst, Erfahrung ist da quasi das größte Hindernis. Denn ich habe mir das mal so aufgeschrieben, dass das der Ambitionskiller ist. Denn wenn wir schon zu viel gesehen haben, sind wir nicht mehr ambitioniert genug. Also, zweiter Schritt. Wie kommen wir zum Preis?
Kommen wir zum Preis, genau. Das hast du jetzt im Endeffekt gut zugehört, ne? Das hast du ganz gut schon auf den Punkt gebracht. Ah, beim zweiten Punkt. Es geht ja darum, ne, wenn jemand sagt, ne, wer setzt sich Ziele in Verhandlungen? Und ich höre immer wieder, naja, ich gehe jetzt erstmal in den Termin und dann höre ich mir erstmal an, was die andere Seite sagt. So, wenn das passiert, knallt euch und ihr Pech habt, was durchaus häufig passieren kann und wird, knallt euch die andere Seite eine Forderung auf den Tisch, wo ihr denkt so, geht's noch? Wo kommt das denn jetzt her? Ne? Also das ist ja völlig geisteskrank. Und dann steht ihr da, die Forderung ist auf dem Tisch, ihr habt nichts vorbereitet und dann kämpft ihr ständig gegen den Berg aufwärts. Und das ist halt echt, echt schwierig. Und deswegen gilt es, bevor ihr in eine Verhandlung geht, euch zu überlegen, welches konkrete Ziel setzt ihr euch? Und jetzt kommt genau das, was du gesagt hast. Ich erlebe immer wieder, und man müsste ja meinen, erfahrene Menschen, ne, sind bessere Verhandler und setzen auch mehr durch. Naja, es kommt, glaube ich, relativ an, zu was. Ich glaube, wenn man jetzt einen sehr unerfahrenen Verhandler und jetzt einen sehr erfahrenen Verhandler auf die Zielsetzung des erfahrenen Verhandlers setzen würde, würde ich sagen, ja, der Erfahrene kommt bestimmt relativ sicher mit einem besseren Ergebnis. Der Fehler passiert aber vorher. Der Fehler passiert vorher, und zwar in der Zielsetzung. Und da ist meine Erfahrung, je mehr Expertise jemand auf seinem Feld hat, je länger er an dem Kontext auch mit den gleichen zum Beispiel Lieferanten, Kunden etc. gearbeitet hat, desto niedriger sind die gesetzten Ziele. Warum? Naja, der hat ja schon alles erlebt, was schiefgehen kann. Die ganzen furchtbaren Einwände, die ganzen wirklich unangenehmen Situationen, durch die er sich gekämpft hat, dass er sich sagt, boah, habe ich da Bock drauf? Nee, wir wissen doch alle, wie das ausgeht. Dann kommt er wieder mit dem Argument, dann kommt er wieder mit dem Einwand, dann machen wir wieder 5 Runden, das dauert wieder Ewigkeiten, und dann landen wir hier und hier. So, dann kürze ich das doch ab und komme doch direkt mit einem realistischen Ziel in die Verhandlung. So, nun das Problem dabei ist, dass die andere Seite das ja gar nicht mitbekommen hat. Die andere Seite hat ja gar nicht mitbekommen, dass du vor der Verhandlung, jetzt kommt das wichtige Stichwort, schon gegen dich selbst verhandelt hast. Du hast gegen dich selbst verhandelt, weil du eigentlich ursprünglich hättest du gerne ein höheres Ziel und denkst ja, ah nee, komm, das wird mühsam, dann steige ich doch lieber niedriger ein. So, jetzt steigst du hier ein, die andere Seite kriegt nichts davon mit und denkt, ach, das ist ja quasi eigentlich so das Anfangsangebot. Und wir wissen ja alle, beim ersten Angebot ist ja immer noch ein bisschen Spielraum drin. Ne? So, und dann fängt er auf der Basis an zu verhandeln. Und jetzt ist es nämlich total interessant, was psychologisch passiert. Bei dem quasi realistischen Zielsetzer kommt an, sag mal, sieht der nicht, dass ich mich hier quasi schon voll aus dem Fenster gelehnt habe und hier ein super, yes, und das ist ganz schlimm, wenn dann auch bewertende, emotional aufgeladene Worte kommen, ein faires Angebot gemacht habe, weil er sich prime, ich bin fair, der andere ist unfair, so jetzt wird aus einem Verhandlungspartner psychologisch ein Verhandlungsgegner, eine sehr schwierige Konstellation, sehr schwierige Situation dann, und du einfach auch keine Lust hast, mit ihm eigentlich noch weiter zu diskutieren und ihm entgegenzukommen. Das heißt, du bist schon auf Anti gestimmt, der nimmt das ja wahr, dass du eigentlich anfängst, pissed zu werden. Der andere denkt sich, sag mal, was soll das? Das ist doch das erste Angebot. Wieso bewegt er sich nicht? Das ist doch hier ein Verhandlungstermin. Was soll das? Ist seinerseits pissed. Mhm. Und dann haben wir quasi in der Absicht, und jetzt wird es paradox, in der Absicht eigentlich eine smoothere Verhandlung, eine angenehmere, harmonischere Verhandlungen zu gestalten, hat man eigentlich genau das Gegenteil erreicht. Und das ist das Paradoxe. Und das ist das Krasse ist, das passiert vor allem erfahren. Wenn die Jungen, ne, die müssen sich erst die blutige Nase holen. Ne? Die Nase ist noch intakt, die wurde noch kein einziges Mal gebrochen. Ne? Und dann denken diese, ja, ach, ich mach das jetzt einfach mal. Ne? Mhm. Die Martina hat ja gesagt, das kann ich bringen, dann bringe ich das jetzt einfach. Ne? Und das ist halt der Unterschied zwischen dem mal bringen und dann auch zu wissen, wie man es strategisch und taktisch durchzieht. Deswegen bitte nicht einfach nur jetzt danach handeln, sondern sich auch das Toolset und auch die Fähigkeiten aneignen, was man dann macht, wenn Gegenwind kommt. Mhm. Das ist das viel bessere Invest, als wenn man selber sich schon runterverhandelt und mit einem kleinen quasi Anker, wie wir es nennen, in die Verhandlung einsteigt.
Ja, da also vielleicht wirklich nochmal den Tipp, den du in der Schulung gegeben hast. Gerade Erfahrung ist nicht per se schlecht, aber die Erfahrenen brauchen dann vorher einen, der aktiv in eine challengende Rolle geht und sagt, ist das wirklich ambitioniert genug? Geht da nicht noch mehr? Und da kann man sich vielleicht auch gedanklich, gerade wenn man als Frau so für sich verhandelt, in die Rolle der besten Freundin versetzen oder eine Freundin fragen, was würdest du denn für mich da verlangen? Das hilft so ein bisschen, weil gerade Frauen ja auch für andere nochmal viel leichter, viel ungehemmter verhandeln, weil diese ganze blöde Wahrnehmung als unsympathisch dann nicht mit drin ist. Also sich jemanden suchen, der das challenged, sich in eine andere Rolle reinversetzen. Und was ich mir noch gemerkt habe, um da vielleicht ein bisschen leichter ranzugehen und das nicht so schlimm zu finden, wenn ich mit ambitionierten Zielen komme, ist genau das, was du gesagt hast mit, die ambitionierten Ziele machen am Ende auch meinen Verhandlungspartner glücklicher.
Ja, genau.
Der durfte verhandeln, der hat ein Ergebnis, der hat mich von sehr viel mehr irgendwo runter verhandelt, als wenn ich das vorher mit mir verhandelt hätte. Und seit ich darüber nachdenke, dass ich das ja nur mache, damit der andere glücklich ist, habe ich ein viel weniger schlechtes Gewissen, wenn ich mit einem ambitionierten Ziel reingehe.
Absolut, sehr gut, sehr gut. Prima. Ist hängen geblieben, finde ich richtig, richtig gut.
Der dritte Schritt, von dem ich möchte, dass er hängen bleibt. Also wir denken an den Kuchen, alles groß machen, 90% in die Vorbereitung investieren, dann das Thema ambitionierte Ziele an der Grenze zur Unverschämtheit. Das war Nummer zwei. Und Nummer drei ist, die eigene Untergrenze gut kennen. Die Walk-Away-Position, hast du gesagt, auch schriftlich festhalten. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen und uns auch erklären, was denn eigentlich BATNA ist? Also warum wir uns damit vorher beschäftigen sollten.
Genau. Es hängt sehr stark tatsächlich mit den unteren Zielen zusammen. Das heißt, also ich erlebe schon, dass sich nicht jeder ein ambitioniertes, also Ziele setzt vielleicht, aber gibt eben immer noch genügend, die sagen, ich gehe erstmal rein, höre mir an, was die andere Seite sagt. Schwierig. Dann gibt es eine Stufe weiter, dass man setzt sich ins Ziel. Ne, dieses A kommt dann daher, dass man sich ein realistisches, faires Ziel setzt. Auch schwierig. Und wenn man dann schon so weit ist, also dritte Stufe in der Entwicklung, Evolution wäre dann, sich ein ambitioniertes Ziel zu setzen. Das wäre dann, na, ich glaube, jeder, der bei mir im Training war, setzt sich zukünftig nur noch ambitionierte Ziele. Und das ist schon mal super. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das machen dann inzwischen, ne, das machen dann schon auch relativ viele oder mehr, als sich als das zu machen, was du angesprochen hast, und zwar sich einen Walk-Away-Punkt zu definieren. Das heißt, einen Punkt, an dem es besser ist, aufzustehen und zu gehen. Weil viele sehen einen Verhandlungsabbruch als Niederlage, als Versagen. Und da muss ich ganz klar dagegen halten und sagen, das stimmt so nicht. Weil nehmen wir mal an, du hast jetzt einen Teppich. Du hast einen Teppich, den du für 100 € gekauft hast. So, jetzt könnte man meinen, es macht ja gar keinen Sinn, diesen Teppich für unter 100 € zu verkaufen. Das heißt, das Mindeste, für das du verkaufst, damit du das problemlos wirst, sind 100 €. Ne? Da hast du jetzt aber noch nichts verdient. Das heißt, 100 € ist unglücklich, aber das wäre so die maximale Untergrenze, wenn es dir ums Finanzielle geht. Jetzt wird spannend. Es gibt ja nicht nur den finanziellen Walkaway, es gibt auch den strategischen. Nehmen wir mal an, du möchtest dich im Teppichmarkt etablieren, möchtest Marktanteile gewinnen. Ich sage nicht, dass das die beste Strategie ist. Ich sage nur, es ist eine mögliche kurzfristige Strategie, um vielleicht irgendwann mal zum monopolistischen Teppichanbieter zu werden. Machen wir es mal hypothetisch, ne? Dass du dann bereit bist, bis zu 90 € runtergehen. Das heißt, es sind wie diese 10 € Invest in Marktanteile. Dann wäre deine Untergrenze 90 €, damit du Marktanteile gewinnst. Runter sagst du, ist mir das zu teuer, und du freust dich über jeden Euro, der drüber kommt. Aber das ist die harte Grenze, wo du sagst, das ist das, was wir wirtschaftlich noch heben können. So, und dann gibt es den dritten Punkt. Oh, du magst diesen Teppich total gerne, du hängst dran, emotional. Es gibt aber, wenn du jetzt 110 € kriegst, mit den 10 € kannst du dir was anderes zusätzlich kaufen, was dich emotional noch ein Stückchen mehr Mehrwert liefert. Dann wäre deine emotionale Grenze nicht 100, die ja die finanzielle wäre, sondern 110, weil du sagst, na ja, wenn ich diese 10 € bekomme, um mir irgendwas anderes zu kaufen, was mich emotional glücklich macht, dann hat es für mich wieder einen ausgeglichenen Wert zu dem, dass ich hier meinen emotionalen Teppich, an dem ich ewig gewebt habe, keine Ahnung, Kinder, Familie, wer auch immer noch mitgewebt hat, dass ich den dann verkaufe, ne? Also es gibt immer diese drei möglichen Grenzen, die man challengen muss. Wichtig ist allerdings, dass man sich hier Gedanken macht. Und diese Grenze ist nicht weich, diese Grenze ist hart. Und dann ist es für dich einfach klüger aufzustehen und zu gehen. Zum Beispiel, wenn ich 99 € angeboten bekomme, mache ich 1 € Verlust. Dann ist es für mich wirtschaftlich klüger. Nehmen wir mal an, ich kriege den Teppich sonst anderweitig los, immer für 100 €. Ist es für mich klüger, aufzustehen und zu gehen? Das ist dann kein Versagen, das ist kein quasi schlechtes Ergebnis. Im Gegenteil, es ist das bessere Ergebnis, als die 1 € Verlust zu akzeptieren. So. Und das muss ich so ein bisschen einbrennen. Und deswegen sage ich, ne, das muss man dann mit dem Auftraggeber, mit dem Chef, mit den Stakeholdern, für die man vielleicht auch verhandelt, muss man das einmal klären, das Spielfeld definieren mit Maximalziel, Minimalziel und das dann schriftlich festhalten. So, und zu dem Thema BATNA, na, was hat BATNA jetzt mit dem Unterziel zu tun? Ich habe ja gerade definiert, wie man das quasi ohne jetzt Außeneinfluss nochmal für sich definiert, aus den eigenen persönlichen strategischen, quasi aus der eigenen persönlichen Zielsetzung. Dann kann man natürlich auch nochmal den Markt für sich nutzen. Das heißt, anstatt dass ich jetzt nur mit dem einen verhandle, was natürlich mega stressig ist und was extremen Druck auf diese eine Verhandlung ausübt, sage ich immer, schaut, dass ihr eure Optionen prüft, dass ihr schaut, welche Optionen habe ich am Markt, was kann ich denn alles durchsetzen sonst noch, ne? Welche Preise kann ich durchsetzen, mit wem kann ich verhandeln? Und dass ihr da einmal auch in die Klärung geht und schaut, welche Angebote werden mir denn sonst noch gemacht? Ich hole mir einfach mal 3, 4 Angebote und stelle fest, oh, da gibt es ein, also es gibt ein Angebot von 93 Euro, es gibt ein Angebot von 100, okay, ich könnte es zumindest durchschieben. Dann gibt es ein Angebot von 105 Euro und es gibt ein Angebot von 115 Euro sogar. So, dann ist mein Butner, wenn ich diesen Teppich verkaufen will, 115 Euro. Diese 115 Euro werden gleichzeitig wieder zu meinem Walkaway-Punkt, weil es ja total schwachsinnig ist, irgendwas selbst 1 Cent unter 115 zu akzeptieren, weil 115 das ist, was ich alternativ am Markt hätte kriegen können.
Mhm. Ja. Butner, vielleicht einfach nochmal die Erklärung ist Best Alternative to a Negotiated Agreement. Und das ist im Grunde die beste Alternative, die wir haben können. Und ein Beispiel nur, wenn ihr mehr Gehalt wollt vom Chef, nicht damit drohen, dass ihr geht. Denn das ist keine ernsthafte Alternative, wenn ihr nicht wirklich vorhabt, das Unternehmen zu verlassen. Also das Butner hängt damit zusammen, was wir uns als Walkaway-Punkt nehmen. Und da ganz ehrlich zu sein und sich nicht mit irgendwelchen Luftschlössern zu beschäftigen, die vielleicht eintreten könnten, sondern auch dieses Butner gut zu recherchieren, ist total wichtig bei einer Verhandlung. Also die Untergrenze sehr gut festlegen, abstimmen und wenn man mit mehreren verhandelt, auch unbedingt untereinander abstimmen und sich vorher freigeben lassen. Drei Schritte. Ich wiederhole sie nochmal, weil ich will, dass diese drei Sachen hängen bleiben und dass jeder dann rausgeht. Den Kuchen ganz groß machen, in die Vorbereitung investieren. Dann ambitionierte Ziele bis zur Grenze der Unverschämtheit. Und die Untergrenze muss glasklar sein. Und ab dem Punkt steht ihr auf, die Verhandlung ist beendet und ihr geht da erhobenen Kopfes raus. Denn dann ist das Ergebnis der Verhandlung ein Verhandlungsabbruch und der ist immer besser als die Alternativen. Ich könnte jetzt noch so viel mehr über die anderen Punkte auch sprechen, die wir angeteasert haben. Also insbesondere Verhandlungstaktik, da hast du schon ganz viel mit eingeflochten. Das ganze Thema Emotionen auch rausnehmen, welche Techniken es dafür gibt. Wir könnten jetzt noch über Reaktionen sprechen. Aber eine Frage, bevor wir dann so langsam die Kurve kriegen, will ich unbedingt noch loswerden. Und zwar dieses Thema geschlechtsspezifische Unterschiede. Denn das haben wir mit den unbewussten Vorurteilen angedeutet und das ist mir eben auch so gegangen, als ich männliche Verhandlungstrainer gefragt habe, wie gehe ich denn damit um, dass ich, wenn ich das tue, was ihr hier sagt, als unsympathisch rüberkomme. Deswegen kannst du noch mal sagen, was deine Empfehlung ist, wie Frauen, gerade Frauen, sich beim Thema Verhandeln positionieren sollen und was sie sich besonders aneignen sollen, um gute Verhandlerinnen zu werden.
Also es geht vor allem, also ich glaube, eine Sache ist mir besonders wichtig, es geht eben nicht darum, dass wir Frauen plötzlich zu besseren Männern werden. Also das in Verhandlungen, dass wir da einfach 1:1 quasi das männliche Gebaren am Verhandlungstisch übernehmen. Und jetzt nicht, weil ich denke, dass Frauen das nicht können oder auch nur wegen der negativen Wahrnehmung, sondern tatsächlich, weil ich der Meinung bin, dass das nicht zielführend ist, dass das noch nicht mal das beste Verhalten ist. Also auch bei Männern nicht unbedingt in einem Verhandlungstisch, sondern das Schöne bei Frauen ist, wir haben ja eine viel, viel größere Klaviatur, wie wir in Verhandlungen agieren können. Ne? Also wir können zum einen, wir können tough sein, wir können aber auch total charmant sein, wir können uns dumm stellen, es wird uns eher abgenommen. Wir können auch der anderen Seite einfach auch eher das Gefühl geben, dass wir es wirklich, dass wir uns ernsthaft für die Belange der anderen Seite interessieren und dass wir ernsthaft auch verstehen wollen, worum es der anderen Seite geht und den wunden Punkt eben finden, an dem wir gemeinsam eine gute Lösung erarbeiten können. Das wird uns Frauen viel eher abgenommen als Männern und deswegen, statt zu sagen, ach, wie furchtbar, Frauen landen Schubladen, Stereotype sind zum Nachteil und so weiter. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich bin ein großer Fan davon, das Positive daran zu sehen. Es gibt ein paar negative Stereotypen, ja klar, Haare auf den Zehen, aggressives Auftreten, das backfired als Frau nochmal stärker. Musst du aber gar nicht machen. Das musst du gar nicht machen. Du kannst ja sehr, sehr assertive sein, sehr klar und auch klare Grenzen bringen, die die andere Seite dann auch respektiert. Einfach durch deine Art, wie du es rüberbringst, ne? Und auch durch die Klarheit, durch Stimmlage, durch Verlangsamung der Stimme, durch Enden, ne? Mit Stimme quasi, die nach unten geht, ne? Dieses Late Night FHM Voice von Chris Voss, ne? Ist das ja quasi, der macht das immer sehr, der beschreibt es sehr gut in seinem Buch. Und damit kann man ja schon sehr, sehr viel erreichen. Und du kannst als Frau, das ist total spannend, was ich schon erlebt habe, du kannst völlig absurde Ziele oder Angebote an Konditionen platzieren, Forderungen platzieren, die wirklich am Rande der Unverschämtheit sind. Wenn du die aber charmant platzierst, nimmt man dir das viel weniger übel, als wenn auf der Seite ein Mann sitzt. Das ist total spannend.
Ja, also dein Appell, diese Vorurteile kennen, aber die im Grunde einem in die Karten spielen, ganz bewusst ausspielen. Nämlich, dass man eher weniger als Bedrohung wahrgenommen wird, dass man eher unterschätzt wird, dass man deswegen noch 2, 3, 4, 5 Mal mehr nachfragen kann und damit auch eine vielleicht noch unverschämtere Forderung platzieren kann, ohne dass sie ganz so unverschämt rüberkommt. Also eigentlich eine riesige Spielwiese und mehr Frauen sollten an den Verhandlungstisch. Traut euch einfach. Geht
absolut.
Beim nächsten Mal auf dem Kleidungsbazar los und verhandelt, fragt bei McDonald's, ob ihr noch was dazu kriegt, holt euch eure Alltagsverhandlungserfahrungen rein, verhandelt mit euren Kindern darüber, wie sie genau die Schuhe anziehen und wann, nutzt diese ganz, ganz, ganz vielen kleinen Verhandlungen im Alltag, um euch darin einzuüben. Ja, Martina, so viele Tipps. Wir können unendlich lange weiterreden. Ich habe eigentlich auch Lust, noch eine Fortsetzungsfolge zu machen. Und wenn die Hörer mehr zum Thema Verhandeln hören wollen, ich könnte mir gut vorstellen, zum Thema Verhandeln auch eine Kompaktfolge zu machen. Gebt mir gerne mal Feedback dazu, ob euch das interessiert. Dann könnte ich gerade so in der Sommerzeit vielleicht dazu auch nochmal mit den Erkenntnissen von Martina so eine kompakte Variante machen, damit ihr das ganz schnell nachhören könnt. Martina, am Ende frage ich immer nach dem Phrasenverdrescher, also nach einer Triggerphrase, die dir vielleicht, weil wir über das Thema Verhandeln sprechen, in Verhandlungen besonders auf die Nerven geht und vielleicht finden wir da ganz schnell eine super gute Antwort drauf.
Also was ich total häufig erlebe, also ich werde ja meistens oder häufig von Premium-Anbietern reingeholt in der Verhandlungsvorbereitung oder ne, bei schwierigen Situationen, meistens ist es nicht bei Kostenführern, die sowieso einfach über den Preis und Effizienz das Ganze klären, sondern eben Premium und das Besondere und Anderssein am Markt und eben Mehrwert liefern. Und das finde ich mal total spannend, wenn ich dann irgendwie sehe, dass die andere Seite einfach völlig uninformiert ist und sich eigentlich ein eigene Grab geschaufelt hat. In dem zum Beispiel, nehmen wir mal an, es wird jetzt ein Training gebucht, ja, und auf der anderen Seite, und man will eigentlich, ne, das ist dieses Klassische, man will den Porsche haben, hat sich aber nicht informiert am Markt und hat halt Tante Emma-Läden angefragt, die halt irgendwie alles Mögliche, wo halt eine Person alle möglichen Trainings anbietet, aber eigentlich von nichts eine Ahnung und Expertise hat und hat das dann quasi als Vergleichsanker genommen. Und das ist ja okay, das kann man ja dann im Gespräch klären. Nur wenn die Person das schon intern beim Einkauf und beim Vorgesetzten als Alternative platziert hat, wird es halt dann einfach schwierig. Und ne, du kannst ja quasi Verhandlungstrainings, wenn du da im Top-Bereich bist, im Premium-Bereich, das sind halt Welten. Es sind aber auch im Ergebnis Welten beispielsweise. Und das ist dann da, wo ich mir denke, Mensch, da hat halt jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Na, du kannst halt nicht einen Porsche wünschen und einen Porsche anfragen, wenn du dann irgendwie das mit dem Skoda vergleichst. Ne? Und das gilt halt auch bei Premium-Kunden. Ne? Wenn die dann quasi ein Premium-Angebot haben und dann heißt es, oh, die sind aber teuer und ah nee, es gibt andere Märkte, die das günstiger machen. Finde ich immer total spannend. Anstatt, dass man diesen Ball greift, ne, in dem Falle vom Kunden, na, wenn er einfach sagt, ja, oh, furchtbar, jetzt müssen wir gucken, wie wir entgegenkommen. Nee, Moment mal, womit vergleichen Sie das denn eigentlich? Womit vergleichen Sie das konkret? Weil wenn du da einsteigst, das kannst du auseinandernehmen, weil du sagst, naja, die Entscheidung bleibt bei Ihnen. Danke, dass Sie das gesagt haben. Die Entscheidung bleibt bei Ihnen. Sie haben jetzt das und das angefragt. Damit haben Sie das und das Ergebnis. Durchaus valide, müssen Sie einfach nur wissen, dass das mit dem Produkt, mit der Leistung, mit der Lösung, die wir anbieten, so gar nichts zu tun hat. Das ist nicht irgendwie Potato, Potato. Das ist Äpfel mit Birnen verglichen. Und das ist total spannend. Und das aber auf Augenhöhe respektvoll, ne, weil wenn du dem anderen das Gefühl gibst, dass er halt einfach nicht fleißig genug recherchiert hat. Ja, gehandelt hat, in dem Sinne ist es auch nicht hilfreich. Du willst ja keinem Menschen ein schlechtes Gefühl geben. Aber diese Logik aufzeigen, sagen, naja, durchaus eine Möglichkeit, auch ne, Tante-Emma-Angebote einzeln. Das kommt halt immer drauf an. Das Tante-Emma-Thema ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist im Endeffekt, es sitzen irgendwie, keine Ahnung, 6, 7, 8 Leute, ihrer Top-Leute. Überlegen Sie, was die am Tag kosten, was die am Tag auch für Deals abschließen. Wenn Sie, die können Sie dann in ein günstiges Training stecken und Sie nehmen gleich den Porsche und schauen, dass die Leute auch top ausgebildet sind. Und dass die Zeit, die sich ja jeder Einzelne nimmt, diesen einen freien Tag, der von der Firma ja trotzdem bezahlt wird, an dem keine Deals gemacht werden, an dem geschäftlich nichts umgesetzt wird, sondern nur reserviert für Learnings, ist halt die Frage, will man da 20% mitnehmen oder will man da eher 80-90% mitnehmen? Das ist die einzige und vor allem relevanter Punkte mitnehmen. Das ist Das ist der Punkt. Und genauso, ich habe ja viele medizinischen Bereiche auch Kunden, wo ich dann einfach sage, naja, jetzt seid ihr in einem medizinischen Bereich, wo es halt um Leben und Tod geht. Was kostet denn eigentlich, wenn ein Krankenhaus ein Gerichtsverfahren hat, weil es eben nicht das beste Produkt gewählt hat und eben das in dem Fall zum Tod geführt hat oder in dem Fall zu einer lebenslangen Einschränkung? Wir müssen uns überlegen, macht das wirklich, ist es das Risiko wert? Anstatt, dass man sagt, ja, es gibt einen Anbieter aus China, der macht das dann aber noch passend günstiger, whatever. Und ich denke, ja, wenn du dich auf diese Ebene begibst, hast du verloren. Wenn du aber auf das große Ganze, was ist denn das Risiko? Was sind denn die Themen, die wiederum eure Kunden nachts nicht schlafen lassen? Wenn du da eine gute Lösung hast oder wenn du das quasi in den Vordergrund stellst, ist das letztendlich der entscheidende Punkt.
Also auf die Frage, wow, teuer, oder auf die Reaktion, wow, teuer oder sehr teuer oder warum sind sie so teuer, eher in die nachfragende Richtung. Spannend, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Womit vergleichen Sie das? Also die Tür aufmachen, wieder zu dem Thema Kuchen vergrößern und darstellen des Kuchens.
Genau, und dann auch trennen, separieren. Das ist ja wie das Eigelb vom Eiweiß. Ne? Sonst ist das alles vermischt und dann wird es alles eine Grütze und quasi, und du bist halt mittendrin, statt zu sagen, naja, wir sind halt das Eigelb, wir müssen es jetzt mal vom Eiweiß trennen. Und dann, lieber Kunde, hast du immer noch, na, ich sage ja nicht, du sollst das nicht tun. Das ist genau der Punkt. Ich gehe hinter die Position und zeige ihm, aha, was bedeutet das? Es bedeutet A, es bedeutet B. Du kannst dich für beides entscheiden. Meine Aufgabe ist es einfach, oder was mir wichtig ist, hier das transparent aufzuzeigen, sodass du eine bessere Entscheidung für dich triffst und damit auch besser leben kannst.
Und da sieht man wieder, wie wichtig gewaltfreie Kommunikation ist. Und überhaupt in dieser Kommunikation so ganz exzellent zu sein. Wir könnten noch ewig weiterreden, Martina. Die Zeit im Podcast ist leider begrenzt und ich möchte die Folgen nicht zu lange machen. Am Ende frage ich immer noch nach Empfehlungen. Du hast eine schon erwähnt von Chris Voss. Vielleicht magst du den Titel nochmal vollständig sagen und vielleicht hast du noch ein anderes Buch oder einen anderen Tipp, den du den Hörern mitgeben kannst, wenn sie sich bei dem Thema Verhandeln weiter fortbilden wollen.
Also das Buch heißt Never Split the Difference. Das finde ich durchaus gut, das kann man gut lesen. Wobei spannender jetzt gerade für den Sommer, wenn man mal so ein bisschen weniger von Fachlektüre und mehr Richtung Storytelling gehen will, kann ich absolut das Buch von Gary Nestner, von meinem sehr geschätzten Freund Gary Nestner und dem Chef, dem ehemaligen Chef von Chris Voss empfehlen. Das heißt Stalling for Time. Und da beschreibt er eben sein Agieren oder sein Verhandeln als quasi der Hostage Negotiation Verhandler weltweit, also der die Geiselnahmenverhandlung, der für die schwierigsten Verhandlungen weltweit reingeholt wurde. Und das ist so unglaublich spannend. Und das ist ein Mensch, also ich kenne niemanden, der besserer Storyteller ist. Also man kann ihm wirklich einfach stundenlang zuhören. Und er liest das Buch auch selber. Also wenn man zum Beispiel auf Audible sich das Buch holt. Ansonsten, wie gesagt, auch als Paperback kann man das extrem gut lesen. Das würde ich auch empfehlen. Ansonsten, wenn es jetzt Richtung Frauen und Wirken von Frauen am Verhandlungstisch geht. Ich habe tatsächlich für die Better Future Konferenz die Eröffnungsrede gehalten zu genau diesem Thema. Und das gibt es auch online. Dann müsst ihr einfach nur gucken. Dr. Martina Piesic. Genau. Und dann, das geht dafür eine Stunde. Also wenn es euch darum geht, wenn ihr wissen wollt, Wirkung von Frauen am Verhandlungstisch versus was passiert, wenn sie nicht am Verhandlungstisch sind und ne, wie kann man das dann besser für sich nutzen und welche Key Skills kann man entwickeln. Also wenn es euch darum geht, kann ich euch dieses kurzweilige Video sonst auch empfehlen. Und ansonsten, je nach Themen, welche Themen ihr habt. Ich meine, die Podcast-Folge ist sicherlich super spannend, wo es dann eher um Vereinbarkeit geht. Ich habe andere, wo es um Gehaltsverhandlungen geht, M&E-Verhandlungen, Vertrieb, Einkauf, Sales, also you name it, also sehr, sehr breit Leadership-Themen. Und daher, da kann man sicherlich auch nochmal gucken. Einfach auf meine LinkedIn-Seite gucken. Da gibt's immer wieder, da veröffentliche ich immer, wenn ich Podcasts habe. Aber ich schreibe auch 2 bis 3 Mal die Woche auch persönlich selber meine Beiträge auf LinkedIn, wo ich immer wieder so ein Nugget, jetzt quasi, wo man in 1-2 Minuten einmal wieder für sich was mitnehmen kann, ne? So einen kleinen Gedankengang oder eine Verhandlungsskill, eine Taktik, die einem vielleicht in der nächsten Verhandlung schon wieder weiterhilft. Also folgt mir gerne auf LinkedIn, vernetzt euch mit mir. Ich freue mich darüber, auch mit euch in Kontakt zu kommen. Und wenn ihr ein Anliegen habt, könnt ihr mich über LinkedIn auch super erreichen.
Das ist ein ganz tolles Angebot. Kontakt kommt in die Shownotes. Martina, ich danke dir für diese ganzen Inspirationen, für die Tipps, für die 3 Schritte, für auch das Lustmachen auf Verhandeln, für das Abbauen von Hürden. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Hörer sich das einfach zu Herzen nehmen und loslegen und mehr verhandeln.
Würde ich mir auch wünschen, genau.
Dann euch, lieben Hörer, noch viel Spaß mit den anderen Folgen hier in diesem Podcast, mit den Empfehlungen. Und wir sehen uns und hören uns hier wieder in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.